Hallo und herzlich willkommen zum Lebenspark-Podcast. Wäre es nicht fantastisch, wenn Menschen bei uns ein Zuhause finden? Wäre es nicht fantastisch, wenn der Segen aus über 100 Jahren Glaube und Diakonie weitergeht? Wir arbeiten daran mit den Lebensparks des Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverbandes oder kurz DGD. Mein Name ist Ralf Weidner, ich bin der Immopastor des DGD und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Lebenspark-Podcast. Bevor wir gleich ins Gespräch mit meinem heutigen Gast gehen, eins noch vorneweg, ich habe einen Teaser jetzt. Bleiben Sie bis zum Schluss dran, es lohnt sich. Wir haben etwas Neues hier im Lebenspark-Podcast, eine neue Rubrik, die wir immer zukünftig am Ende unserer Gespräche dann mit aufnehmen werden. Also es lohnt sich, dabei zu bleiben. Ja, und jetzt begrüße ich Herrn Thomas Kran aus Paderborn als unseren heutigen Gast. Der Herr Kran ist unser Projektarchitekt bei der Sanierung der Villa Songart am Mutterhaus in Lempförde. Das ist ein rund 100 Jahre altes Gebäude. Und wir haben da massiv Dinge zu tun, inklusive einem neuen Aufzug, den wir außen dran bauen, etc. Also im Grunde bis auf die Außen- und die tragenden Wände, Außenmauern und tragende Wände innen, nehmen wir fast alles am Haus in die Hand, inklusive Dach. Und wie gesagt, der Herr Kran ist derjenige, der die Planung dafür verantwortet. Hallo, Herr Kran, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Zu Beginn, bevor wir einsteigen oder als erstes Thema einfach mal die Frage an Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Was gibt's über den Architekt Herrn Thomas Kran zu wissen, wo Sie glauben, das könnten Sie jetzt mal mit wenigen Sätzen so dem Ganzen voranstellen?
Ich bin ein in Paderborn oder hauptsächlich Paderborn tätiger Architekt seit 2017, 2018 selbstständig und arbeite in den Bereichen überwiegend Wohnen und Arbeiten, also stark im Wohnungsbau und auch im Büro-, Geschäfts- und Gewerbebau. Wir begleiten mit unserem Büro überwiegend Projekte hier im Raum Paderborn, aber auch je nach Projekt hatten wir schon Projekte in Köln, Dresden, Gummersbach, Hamburg und unter anderem jetzt auch in der Nähe von Osnabrück in Lempförde, sodass wir relativ gut aufgestellt sind und genau uns sehr darüber freuen, spannende Projekte zu projizieren, die den Anspruch haben, etwas konzeptioneller denken, planen und umsetzen zu können als rein wirtschaftlich. Da bietet gerade das Projekt in Lempförde, das Haus Songart, sehr viel Potenzial und bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Jetzt geht es in die Ausführung und da bin ich sehr gespannt, wie es von der Planung dann in die Ausführung weitergeht und in die Fertigstellung.
Sie haben eben gesagt, wir. Sie sind klassischer Projektarchitekt. Wenn Sie wir sagen, soweit ich das weiß, sind Sie da mit einer Gemeinschaft an weiteren selbstständig agierenden Baubeteiligten. Wer gehört alles zu wir dazu?
Ich habe eine sehr dynamische Bürostruktur. Anders als in einem klassischen Büro arbeite ich weniger mit festangestellten Mitarbeitern zusammen, sondern mehr mit Freiberuflern zusammen, sodass ich ein Team an Bauzeichnern habe, die freiberuflich tätig sind, die ich projektbezogen dann mit einbeziehe und beauftrage. Und dieses System hat mir in den letzten Jahren sehr viel Freiheit in einem gegeben, tatsächlich die Möglichkeit zu haben, Projekte gezielt auszuwählen und auch abzusagen, also gar nicht so die Notwendigkeit zu haben, Projekte unbedingt annehmen zu müssen, um, sage ich mal, laufende Kosten zu decken, weil die laufenden Kosten relativ schlank gehalten werden können. Dann aber bei potenziell größeren Projekten trotzdem ein Team aufstellen zu können, wo man mehrere Mitarbeiter inkludiert, die daran arbeiten, um einfach zeitnah die Kapazitäten dann auch irgendwo bereitzustellen. Und genau, von daher ist dieses Wir ist ein sehr dynamisches Wir. Des Weiteren befinde ich mich mit meinem Büro in einem Gebäude, ich sag mal in einer Bürogemeinschaft über zwei Geschosse, wo mehrere Unternehmen drin sind, die sich gegenseitig begünstigen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Bürogemeinschaft einen Statiker, Energieberater, einen Immobilienmakler, einen Projektentwickler, einen Generalbauunternehmer, der für sich dann auch nochmal ein Team für den Rohbau und Elektro-Team hat. Also sind so aufgestellt, dass jetzt für mich als Planer super interessant ist, an bestimmten Planungspunkten, wo man die Information weiterer Fachplaner benötigt, keine langen Wege zu haben. Ich kann dann einmal entweder ins Erdgeschoss gehen oder ins andere Büro. Ich habe relativ kurze Absprachen, die Möglichkeiten, sich auch mal mittags zusammen beim Italiener hinzusetzen und Dinge in dann einer etwas lockereren Runde durchzusprechen, macht das Ganze sehr, ja, arbeitsfroh, sage ich mal, nicht ganz so starr.
Ja, also das ist was, das haben wir auch schon bemerkt, wenn es irgendeine Fragestellung gab, die über die reine Architektur hinausging, dass sie dann eine relativ schnelle Zugriffszeit hatten, dass sie dann wussten, in der nächsten Tür sitzt der Statiker oder in der nächsten Tür sitzt der Brandschutzgutachter oder wer auch immer und da kann man mal schnell über den Flur so etwas auf einen kurzen Dienstweg klären. Das kommt uns natürlich als Bauherrschaft auch sehr entgegen, muss ich sagen. Was ist denn, ich frage Sie erstmal, was ist denn das Besondere an der Bauherrschaft Mutterhaus Lempförde? Also ich unterstelle einfach mal, wir sind kein Bauherr wie jeder andere. Wir sind schon auch ein bisschen anders vermutlich. Was ist das Besondere an dem?
Ja, deutlich. Die Intention und der Fokus ist ein anderer als oftmals bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen Bauherren. Im privaten Bereich ist es noch mal was anderes, aber sobald man in den wirtschaftlichen Bereich reingeht, wo Projekte aus einer bestimmten Wirtschaftlichkeit oder aus einem bestimmten Investment getätigt werden, ist der Fokus oder das Interesse dann meist auch bei der Wirtschaftlichkeit. Und die Bauherrschaft Mutterhaus Lempförde hat da die Freiheit, da von den Prioritäten, was denn wichtig ist, die soziale Komponente über die wirtschaftliche zu stellen. Und uns ist allen bewusst, dass es nicht geht, wenn die Wirtschaftlichkeit außen vor gelassen wird. Also es muss
Genau,
am
das
Ende
wollte ich
des
gerade sagen,
Tages
was zu
alles
verschenken haben wir ja
funktionieren.
auch nicht, ne?
Nein, nein, natürlich nicht. Das muss alles funktionieren. Aber es ist von der Priorität ist es etwas, was anders als üblich in wirtschaftlichen Bauten dann kriegen bestimmte Punkte dann doch noch mal eine andere Gewichtung. Was sehr schön ist, weil man dadurch ein bisschen konzeptioneller denken und planen kann. Des Weiteren ist die Bauherrschaft ein Team, ein zusammengestelltes Team mit Fachleuten, was auch nicht immer üblich ist. Meistens ist eine Person der Entscheidungsträger eines Vorhabens und hier wird es gemeinschaftlich in einem Team gemacht, was nochmal eine sehr eigene Dynamik mit sich bringt. Man hat sehr klare vorgelegte Joe-Fix-Termine, die einmal im Monat stattfinden, wo jeder an den Joe-Fix-Termin Beteiligten dann seine Aufgaben hat, die da vorbereitet und aufgearbeitet werden und dann gemeinsam durchgegangen wird. Also es ist eine eigene Struktur und Dynamik, die da ist.
Jetzt muss ich innerlich schmunzeln beim Thema Jourfix-Termine. Jetzt kann ich mir die Frage einfach nicht verkneifen. Wir beginnen unsere Planungsrunde mit Losung und Gebet. Das
Ja.
ist ja durchaus vermutlich nicht sonderlich häufig bei Ihren sonstigen Kunden. Als Sie das erste Mal bei uns waren, wie ist das bei Ihnen denn angekommen?
Ich bin christlich aufgewachsen. Mir ist das nicht fremd. Bei uns im Elternhaus haben wir vorm Essen immer gebetet. Und von daher ist mir das, wie gesagt, nicht fremd. Es ist nichtsdestotrotz sehr unüblich in dieser Branche und in der Zusammenarbeit mit anderen, sage ich mal, Fachplanern oder Leuten, die man beauftragt. Mich hat es sehr beeindruckt, dass so offen damit umgegangen wird, dass daraus gar nicht so ein Thema gemacht wird oder dass das keine Erklärung benötigt, sondern dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Und dadurch habe ich mich direkt auf einer anderen Ebene integriert gefühlt als rein auf einer Ebene der Beauftragung von bestimmten Leistungen. Also es hat was, ich will nicht zwingend sagen familiäres, aber es hat schon noch mal etwas, was eine andere Art von Willkommensein beinhaltet. Ich finde es super interessant. Ich mag das sehr.
Ich würde es geschwisterlich nennen, vielleicht.
Ja, genau, irgendwie so.
Ne?
Es ist, ja.
Ja, genau. Okay. Ihr Auftrag ist, die Villa Songgard umzuplanen und auf was für einer Basis, auf unserem Lebensparkkonzept. Da haben wir uns ja auch am Anfang intensiv mit beschäftigt. Sie haben das auch mitbekommen. Wie haben Sie die oder ich sage es mal so, klassischerweise, wenn ich es mal ganz banal sage, plant man beispielsweise in einem Familienhaus Menschen am Anfang ihres beruflichen Lebens und plane dann Familie zu gründen und irgendwann ist dann das Häuschen bezahlt. Wir haben einen anderen Ansatz. Wir haben hier unser Lebensparkkonzept und wir bauen hier für Menschen in einem ganz speziellen Kontext um. Wie haben Sie das erlebt? Wie sehen Sie das im Vergleich zu dem, was Sie sonst so an Bauherrschaft haben, dieses besondere Konzept?
Das Konzept ist mir nicht neu. Das Konzept ist, ich denke, in der Architektur und in der heutigen Zeit weit diskutiert oder betrachtet und formuliert. Und es hat eine Notwendigkeit, weil das Wohnen sich über die Zeit einfach verändert. Wo früher mehr Generationen innerhalb der Familie immer stattgefunden hat, ist mittlerweile durch die Globalisierung und der Möglichkeit auch von Arbeiten unterwegs und so weiter, hat sich das Wohnen so weit verändert, als dass dieses familiäre Denken innerhalb der Familie alt zu werden nicht mehr so gelebt werden kann, wie es denn mal war. Und so bilden sich neue Wohnkonzepte. Und da gibt es zum Beispiel einen unglaublich guten, renommierten Schweizer Architekten Peter Zumthor, der auch schon vor Jahren in die Richtung gedacht hat und betreutes Wohnen in der Schweiz in dem Sinne geplant und umgesetzt hat. Interessant finde ich da, und das meinte ich am Anfang mit, dass das Mutterhaus Lemförde sich die Freiheit nimmt, dann doch an dem einen oder anderen Punkt konzeptioneller in die Umsetzung oder an das Vorhaben zu gehen, ist, dass diese Konzepte, soweit sie auch bekannt sind und so gut sie auch sind, immer daran scheitert, so konzeptionell auch umgesetzt zu werden. Denn ab irgendeinem Punkt kommt die Wirtschaftlichkeit rein, kommen die Kosten mit rein, kommt die Unterhaltung mit rein und dann werden gerade diese Flächen gekürzt in dem Konzept Lebenspark, die eigentlich dafür notwendig sind, aus einem Wohnhaus, ein Lebenspark zu machen. Aber diese Flächen, die sind nicht zwingend wirtschaftlich. Und nimmt man diese Flächen aus diesem Konzept raus, dann unterscheidet es sich nicht mehr zu einem normalen Wohnhaus. Und leider entstehen dann am Ende des Tages mehr Wohnhäuser als diese konzeptionellen Ideen. Und da bin ich sehr, ich meine, da haben wir auch einen sehr schönen Vorteil des Hauses an sich, denn das Haus an sich bringt die ganze Grundstruktur schon mit sich, diesen Lebenspark umzusetzen.
Also es ist das, was Sie eben beschrieben haben, das ist natürlich auch ein Stück weit so, wie die Diakonissen zusammengelebt haben. Die haben ja auch immer in den Mutterhäusern Gemeinschaftsräume. Da gibt es ja natürlich den entsprechenden Kirchraum, aber es gibt auch weitere Andachtsräume oder auch mal ein Schwesternwohnzimmer etc. All das sind Dinge, die auch gemeinschaftlich funktionieren müssen. Und da unser Lebensparkkonzept ja darauf entstanden ist, dass wir gesagt haben, wir wollen das Erbe der Schwestern weitertragen, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie übernehmen wir das? Und ich glaube, das ist bei der Villa Songa zugegeben, die gibt das schon her.
Also die Flächen, die ein Haus oder ein Gebäude von einem Wohnhaus zu einer Art Lebenspark unterscheiden, sind ja die, ich sag mal, Meet and Greet-Flächen, also die Kommunikationsflächen, die bereitgestellt werden, wo die Bewohner des Hauses und auch Externe die Möglichkeiten haben, sich nicht nur auf einem schlanken Flur zu begegnen und aneinander vorbeizugehen, sondern die die Möglichkeiten mit sich bringen, dass die Bewohner sich begegnen dürfen und dann miteinander verweilen können, sich setzen können, miteinander in Interaktion gehen können, um gemeinschaftliche Zeit zu haben, ohne dass sie jetzt den Gegenüber in die privaten Räume einladen müssen. Also die Grenze zwischen öffentlichem Raum und privatem Raum, der ganz klar definiert ist in einem Wohnungsbau, ich habe entweder den öffentlichen Raum oder ich habe die Wohnungseingangstür zu meinem privaten Raum, verschwimmt hier und wird weiter gefächert, sodass ich den öffentlichen Raum habe. Und dann habe ich so einen halb öffentlichen Raum und ich habe einen halb privaten Raum und dann habe ich den privaten Raum. Und das, was dann in diesem halb öffentlichen, halb privaten Raum passiert, das ist der Mehrwert und dass diese soziale Komponente, die ein normales Wohnhaus von einem konzeptionellen Lebenspark unterscheidet. Und diese Fläche, diese kommunikative Fläche, hat das Haus Sonngard rein aus der Gebäudestruktur, gibt es den schon her. Einfach für die Zuhörer zum Verständnis. Das Haus Sonngard ist ein Gebäude von 2,5 Geschossen. Also wir haben ein Erdgeschoss, Hochparterre, ist ungefähr 1 Meter über dem Gelände. Dann haben wir ein erstes Obergeschoss und ein Dachgeschoss. Und wenn man in das Haus Sonngard reinkommt, gibt es einen kleinen Empfang und dann ein großes Atrium. Dieses Atrium ist vom Erdgeschoss bis ins Obergeschoss ein auch nicht allzu vernachlässigender Raum. Von den Abmessungen bin ich da irgendwo zwischen ungefähr 8 mal 6 Meter. Also ich habe da meine knapp 50 Quadratmeter, die sich über 2 Geschosse oder 2 Ebenen erstrecken, die natürlich einen Charakter mit sich bringen, wo man sich auch ganz anders fühlt. Also sich in diesem Raum zu begegnen, ist ein anderer, als sich auf einem Flur zu begegnen, wo man eine Deckenhöhe von 2,50 Meter und eine Flurbreite von 2,5 Meter hat. Da fühlt man sich schon fast wie so nicht angegriffen, aber es ist, der Raum ist zu gedrungen, als dass man dem Gegenüber eine bestimmte Entspanntheit mit sich bringt. In diesem großen Raum, da habe ich ein ganz anderes Gefühl für mich selber. Und bei der Begegnung kann ich dadurch dann auch ein ganz anderes Gefühl dem anderen gegenüber mitbringen und eine ganz andere Ruhe. Und das ist wunderschön. Also das ist vom Haus schon so mitgegeben, man würde es konzeptionell in einem Neubau nicht besser planen können.
Also, ich habe mir auch immer gedacht, wenn sich neue Menschen finden, die dann irgendwann einziehen, auch unter dieser Überschrift des Lebensparkkonzeptes, wir können viel über Lebenspark schreiben, das muss man dann ja auch mit Leben füllen. Und da ist immer ein großes Thema, diese Sache Nähe und Distanz. Wie nah gehe ich an die neuen Nachbarn ran? Wie kann ich Kontakte knüpfen? Und das ist natürlich in der Villa Songa schon genial. Man kann zum Teil von oben die Treppe runtergucken und dann sieht man, wer sitzt da. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Sitzgruppe, wo Leute dann den Abend verbringen und dann kann man immer frei entscheiden, hier fühle ich mich jetzt wohl, da gehe ich dazu oder nicht. Also es ist ein architektonisch absolutes Highlight. Ich kann nur sagen, als ich das erste Mal in diesem Haus war oder in Lemförde an sich, ist mittlerweile fast 3 Jahre her. Normalerweise sagt man immer, es gibt Dinge, die werden ergebnisoffen geprüft. Und ergebnisoffen heißt im Allgemeinen auch zu überlegen, ist dieses Haus zu erhalten? Und als ich da das erste Mal drin war, habe ich gedacht, ja, nicht nur ist, es muss erhalten werden. Das ist so eine großartige Basis und ich glaube, wir haben da was Gutes jetzt auch geschaffen, was umgesetzt wird. Das ist auch meine nächste Frage. Ich habe es mal genannt. Ihre kreative Arbeit, Ihre planerische Idee. Gibt es immer auch so, dass Architekten so eine eigene Handschrift haben oder sagen, das ist mir jetzt besonders wichtig? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das war mir jetzt an der Stelle ein Herzensanliegen, damit aus einer normalen eine für mich wirklich herausragende Innenarchitektur oder Architektur im Allgemeinen wird? Gibt es da irgendwas, was Sie beschreiben könnten?
Also, wie vorhin gesagt, von der Struktur, von der Gebäudestruktur, von dem Raumprogramm würde ich es im Neubau nicht besser planen können, da das so wie das Atrium angelegt ist, wie die Wohnungen drumherum laufen, wie es mit einbezogen wird, schon unglaublich gut zum Lebenspark passt. Das, was jetzt in der Umsetzung spannend und interessant wird, ist diesen Raum, diesen Rahmen dann auch so auszuführen und gestalten mit den Oberflächen, Materialien und Möblierung etc., dass dieser Raum auch angenommen wird. Wie erreichen wir das? Wie kriegen wir das hin, dass die Bewohner des Gebäudes nicht nur von Wohnungseingangstür schnell zur Hauseingangstür gehen, sondern dass sie von der Wohnungseingangstür die Freiheit, Entspanntheit mitbringen, sich in diesen Zwischenräumen von privat und öffentlich wohlzufühlen, sich niederzulassen, in Kommunikation gehen, Gastfreundschaft ausüben und so weiter. Und das sind dann Themen, wo man mit Materialien, wo man Flächen vordefiniert. Ich denke, das benötigt auch seine Zeit der Beobachtung und Reflexion.
Wir haben ja im Rahmen dieses Lebensparkkonzeptes vorgesehen auch, dass es notwendig ist, dass um den Lebenspark von der reinen Immobilie zum Leben zu erwecken, dass Menschen gemeinsam auch ihren Glauben leben oder einfach auch Leben teilen, dass wir da Verantwortliche brauchen, Menschen, die in dieser Gemeinschaft Verantwortung übernehmen, die organisieren und so weiter. Und das ist genau das, wenn Sie sagen, die Wiese zum Leben erwecken, ist das so jemanden, der den Innenraum vom Haus Songart von einem einfachen Atrium zu einem Mittelpunkt des Lebensparkes in Lemförde macht, ne?
Genau. Diese Verantwortung, die ist wichtig.
Ich habe jetzt die Dinge, die mir wichtig waren, alle angesprochen gehabt. Ich würde jetzt gerne jetzt langsam zum Schluss kommen und Sie nochmal fragen, was ist Ihnen wichtig, was vielleicht noch nicht gesagt wurde im Zusammenhang mit unserem Projekt in Lemförde oder generell?
Was noch nicht gesagt wurde, wir haben eigentlich einige, also glaube ich, ganz gut umreißen können. Ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr. Wir werden es dieses Jahr fertigstellen und die Nachfrage, so wie ich es mitbekomme, ist auch schon sehr hoch und da, sodass ich denke, dass die ersten Familien oder Bewohner eventuell dieses Jahr dort schon Weihnachten feiern können. Und bin sehr gespannt dann auf das Fazit in 2 Jahren, wie es angenommen wird und bunt und laut und kreativ es dann gelebt wird.
Genau. Ja, da bin ich auch gespannt. Denn was wir hier gerade auch in unserem Planungsteam machen, ist ja das, was wir uns ausgedacht oder erarbeitet haben zum Thema Lebenspark, was Sie planerisch gemacht haben, dass wir das miteinander verweben, um dann gucken, dass dieses Webergebnis, dass da was Gutes daraus entsteht. Da darf man sehr gespannt sein. Und vielleicht kommen wir ja im Rahmen dieses Podcasts irgendwann nochmal ins Gespräch. Ich habe mir vorgenommen, wenn an den einzelnen Standorten Menschen eingezogen sind, auch mit denen mal, vielleicht kann man da mal zu dritt reden, dass uns jemand reflektiert, wie das, was wir uns hier ausgedacht haben, angekommen ist. Also das ist mit Sicherheit nicht spannend.
Ja.
Genau. Herr Kran, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen erstmal alles Gute, einen gesegneten Abend und wir sehen uns nächste Woche zur Planungsrunde.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Weidner. Schönen Tag. Tschüss.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind wir an der Stelle, die ich bereits am Anfang meines Gesprächs mit Herrn Kran angeteasert hatte. Es gibt eine neue Rubrik, die heißt Was ist los in den Lebensparks? Wir wollen an der Stelle zukünftig darüber berichten, was es an den einzelnen Standorten Neues über das Thema Lebenspark zu berichten gibt. Und damit Sie auch, falls Sie den Podcast später hören, es einordnen können, heute ist der 18. März 2025. Ich gehe jetzt mal von Nord nach Süd die einzelnen Lebensparks durch. Ich beginne jetzt in unserem Mutterhaus Lemförde. Wir haben eben gerade von der Villa Songart gehört. Die wird derzeit umfangreich saniert. Wir haben Maßnahmen im Bereich Fassade, Innenausbau und auch Dach. Wir bauen ein neues Treppenhaus mit innenliegendem Aufzug. Und auch im Bereich der Haustechnik, Sanitär, Heizung etc. gibt es einiges zu tun. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass der Bezug im Jahr 2025 erfolgen kann. Da freuen wir uns sehr darüber. Jetzt gehe ich weiter zum Standort Elbingerode. Hier gibt es Maßnahmen im Bereich der Bestandsgebäude. Die werden derzeit entwickelt, beplant und für uns auch eines der zentralen Punkte ist der Bebauungsplan Quelle. Der wurde offengelegt und wir erwarten, dass die Rechtskräftigkeit des Bebauungsplans nach derzeitigem Stand im zweiten Quartal diesen Jahres bestätigt wird. Der nächste Standort ist das Mutterhaus in Velluert. Hier gibt es im Bestand Planungen, die derzeit umgesetzt werden und in einen Bauantrag münden sollen. Und wir haben eine Bauvoranfrage für einen Neubau laufen, den würden wir dann mit unserer Genossenschaft realisieren. Am Standort Marburg gibt es Umbauten im Dachgeschoss des Mutterhauses, das läuft. Und nach derzeitigem Stand werden die Wohnungen im Sommer diesen Jahres fertig. Der Standort Lachen fehlt jetzt noch, dort gibt es verschiedene Bestandsumbauten, die laufen. Insgesamt sind sechs neu gestaltete und umgebaute Wohnungen entstanden. Bezug soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 sein. So viel zu den Standorten. Was jetzt noch als Info fehlt zu unserer DGD Lebenspark Dachgenossenschaft. Die Dachgenossenschaft wurde am 1.7. des vergangenen Jahres gegründet. Seitdem ist es eine IG, eine Dachgenossenschaft in Gründung. Das Prüfverfahren mit dem Genossenschaftsverband ist positiv abgeschlossen. Zitat: Mit der erfolgreichen abgeschlossenen Gründungsprüfung haben Sie den wichtigsten Meilenstein Ihres Gründungsvorhabens erreicht. Dazu gratulieren wir. Ja, und auf dieser Basis waren wir beim Notar zur Eintragung. Dieser Termin hat ebenfalls stattgefunden und wir warten jetzt nur noch auf die Mitteilung, dass die Eintragung vollzogen ist und dann wären wir ab dem Zeitpunkt dann eine EG, eine eingetragene Genossenschaft. Das war's. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank nochmals an Herrn Kran. Schön, dass Sie zugehört haben und freuen Sie sich auch, wenn das nächste Mal wieder der Lebenspark-Podcast online geht. Das war der Lebenspark-Podcast. Schön, dass Sie zugehört haben, aber Sie haben jetzt Fragen? Dann nehmen Sie doch gerne Kontakt mit uns auf. Die Mailadresse und den Link zur Webseite des Lebensparks finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine segensreiche Zeit. Ihr Ralf Weidner.